kam ja dann die wohlbekannte Bespitzelungsaffäre. Mhm. Sie haben darüber ja schon einiges erzählt, aber können Sie noch mal genau sagen, in kurzen Sätzen einfach, wie das, was Sie in Erinnerung haben, wie das reihenfolgetechnisch ablief, mit was Sie da konfrontiert wurden?
Gut, wir hatten Weihnachtsfeiern im Dezember und da war ich da eingeladen zum Einzelhandelsverband hier in Nürnberg im Schindlerhof. Dort habe ich dann den Wirtschaftsreferenten der Stadt Fürth getroffen, den Horst Müller. Und eigentlich im Gehen dann an der Garderobe sagte mir dann der Horst, den ich schon sehr lange kenne aus der Jungen Union, du, ich wollte es schon länger sagen, denn ich bin da vor einiger Zeit angerufen worden vom Michael Höhenberger. Michael Höhenberger kennen wir auch aus der JU beide. Also ja, ich bin ja schon eben mit 16 in die JU gegangen, 17. Und das waren alles Leute, mit denen ich seitdem immer wieder mal zu tun hatte. Ne? Auch Michael Höhenberger, Kreisvorsitzender der Jungen Union Ansbach war der. Zeitgleich mit meinem damaligen dann Mann und Freund, der war Kreisvorsitzender in Fürth-Land und da hat sich das da oft gesehen.
Bürgermeister von Erlangen.
Genau. Genau. Und dann war das immer so eine fast freundschaftliche Verbindung in der JU auch und zum Horst Müller auch. Und der Horst sagt eben, du kannst dir vorstellen, der ruft mich an und fragt mich über dich aus. Und zwar ziemlich lange. Es war fast eine ganze Stunde, wo er mit mir telefoniert hat. Und was der alles wissen wollte. Und ich habe mir dann gedacht, also das erstmal weiß ich selber nicht über dich und ich halte mich da auch zurück. Ne? Und er hat nach allem Möglichen gefragt, hat mir der Horst eben damals erzählt, nach so privaten Dingen und mit wem du befreundet bist und wen ich da habe und was ich sonst mit Männern habe und ob ich mit Alkohol ein Problem vielleicht hätte oder ob ich nicht irgendein Problem hätte. Denn es müsste doch was geben, was man mir anhängen könnte. Also dieses, was man mir anhängte, das habe ich so vom Horst Müller so gehört. Und dann war das Gespräch eben wohl ohne größeres Ergebnis, eben weil es auch nichts zu finden gibt. Und zweitens, auch der Horst Müller jetzt keiner ist, der mich so gut kennt. Wir sehen uns vielleicht 2-3 Mal im Jahr bei irgendwelchen Dingen. Also, ja, und dann hat er aber gesagt, er möchte über das Gespräch aber nicht irgendwie berichten oder an die Öffentlichkeit oder so. Beziehungsweise, ich habe das dann noch gar nicht gefragt. Ne? Moment, ich habe mir das nur dann durch den Kopf gehen lassen und mir gedacht, das ist ja allerhand. Und ich wusste eben nicht, ob der Horst Müller dazu öffentlich steht, das nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich muss es trotzdem sagen. Ich habe dann über mein Büro bei Stoiber anrufen lassen, also übers Landratsamt, und habe gesagt, ich hätte gerne einen Gesprächstermin bei ihm. Und dann kam am nächsten Tag oder übernächsten die Antwort, ich soll mich mit Markus Söder unterhalten. Beim Ministerpräsidenten bekomme ich keinen Termin.
Darf ich nur kurz fragen, dieser Gesprächstermin, wer unter 4 Augen dann verlaufen?
Also ich wollte einen Termin bei ihm. Also ich hätte niemanden mitgenommen. Ich dachte, ich sage ihm das.
Von seiner Seite, meinen Sie, Sie hätten ihn alleine angetroffen oder?
Also ich kann es nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Termin bei ihm gehabt. Ne? Also,
okay.
Ob er da immer einen Referenten dabei hat, also ja. Ich denke, es ist schon üblich wahrscheinlich, dass da einer dann dabei säße, ne?
Und Protokoll führt, oder?
Vielleicht wäre es auch, ich hätte es unter 4 Augen gewollt. Also ich hätte ihm gerne gesagt, dass, was da vorgefallen ist, dass ich davon Kenntnis habe und dass es unmöglich ist, so vorzugehen, selbst wenn ich in der Öffentlichkeit immer wieder erkläre, dass er nicht mehr Ministerpräsident sein sollte. Mhm. Aber das geht ja wohl absolut zu weit. Ne? Und außerdem hätte ich ihm auch gerne erklärt, warum ich diese Forderung habe. Denn das war eigentlich der zweite Beweggrund. Ich wollte ihm klar machen, dass, wenn ich das so sage, dass da viele dahinter stehen und dass in seinem Umfeld vielleicht einige ihm nicht trauen. Sich nicht trauen, ihm das so zu sagen. Aber ich wollte es ihm trotzdem sagen, damit er weiß, was los ist. Ne? Also gut, ich bekam den Termin dann nicht und Markus Söder brauchte ich nicht sprechen, denn was geht das Söder an? Das war eine Sache der Staatskanzlei. Und Söder ist Generalsekretär der CSU gewesen. Ja, also von daher eine ganz andere Gruppierung, ne? Rein formal. Und okay, und dann kam ein paar Tage später der Parteivorstand. Und da habe ich mich dann, da gab es wie immer eine übliche Bericht und Aussprache. Dann habe ich mich zu den Hausärzten gemeldet. Ist ja auch ein Thema in Bayern, dass das Hausärztenetz sozusagen schon am Zusammenbrechen ist, weil wir mehr Hausarzt machen. Habe dazu noch was gesagt und dann habe ich gesagt, dass ich auch noch was anderes ansprechen will, etwas sehr Persönliches oder aber eigentlich auch nicht Persönliches. Es betrifft nämlich hier schon die CSU in erheblichem Maße, dass eben, dann habe ich das geschildert, jemand aus der Staatskanzlei bei einem Bekannten von mir anruft, um Informationen über mich herauszufinden und das eben, um mir was anzuhängen. Und der Sinner hat mich dann schon unterbrochen mit der Chef der Staatskanzlei und sagte eben, das stimmt nicht und so Quatsch. Und
aber sie hatten doch noch keine Namen genannt.
Nein.
Sie haben immer noch ganz anonym gesagt,
ja,
Person X.
Genau. Und, weil, und dann eben habe ich das so gesagt und dann sagte der Stolper daraufhin, ja, sie wollten ja einen Termin und so weiter, aber da habe ich gesagt, das ist nicht wichtig. Und ansonsten sind das sehr merkwürdige Behauptungen, was sie da so sagen. Und ich habe gesagt, das stimmt so. Der Sinn hat gesagt, das müssen sie mir sagen. Wer war das denn? Und hat sich dann gemeldet und hat eben gesagt, ich soll den nennen. Und habe ich gesagt, ich denke, er hat so viel Vertrauen zu seinen Mitarbeitern oder die zu ihm, dass sie ihm das selber mitteilen, wer es war. Derjenige wird es ihm schon sagen, er soll halt mal nachfragen. Ne? Und dann kam auch noch ein Schreiben von ihm, ich soll denjenigen nennen. Aber das ging dann so schnell, dass Höhenberger sich selber geoutet hatte. Das ging dann innerhalb von ein paar Tagen.
Weil er unter Druck war, ja.
Ja, ja, ob er das jetzt auch als eigenmächtige Aktion gemacht hat oder auf Anweisung oder auf Ratschlag von jemand anderem hin, weiß ich nicht. Ne?
Ja.
Ne? Also jedenfalls, er hat sich dann selber geoutet und gesagt, dass er das war, aber er hat das Telefonat nie so geführt, wie ich es dargestellt hätte. Aber er hat dann ja auch seinen Rücktritt von seiner Position erklärt. Wobei ich mich dann frage, warum er das gemacht hat, wenn der Inhalt des Gesprächs nicht so war. Dann brauche ich ja nicht gehen. Ne?
Das ist ein Widerspruch in sich.
Ja, und ich konnte es aber nicht beweisen, wie der Inhalt des Gesprächs war. Man hat mir auch nie wieder unterstellt, dass ich da was erfinde. Also Höhenberger hat es ja unterstellt. Und dann hat sich der Horst Müller Gott sei Dank noch geäußert, der bis dahin eigentlich schweigen wollte immer, weil er den Presserummel nicht will.
Hatten Sie gesagt, könntest du sie für mich aussagen oder hat er das von sich aus gemacht?
Ja, der Horst Müller wusste ja, dass er der einzige Zeuge ist eigentlich. Ne? Und hat sicherlich mitbekommen, wie ich dann immer mehr so angegriffen wurde oder wie man versucht hat, mich als unglaubwürdig hinzustellen. Und das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, dass er dann aus der Reserve gekommen ist. Also ich habe ihm das nicht gesagt. Ich denke, er hat es ja jeden Tag lesen können, die ganze Diskussion. Ne? Er war eigentlich die wichtigste Figur in dem Ganzen. Ne?
Die Schachfigur.
Ja. Ja.
Dann kam es ja doch in die Medien. Über Sie, über wen kam das denn in die Medien, die ganze Geschichte, dass darüber berichtet wurde?
Ja, also nach dem Parteivorstand. Ich glaube, ich bin nicht bis zum Ende der Sitzung geblieben. Ich bin ins Auto gestiegen und dann kamen schon Journalistenanrufe. Und ich glaube, es war vielleicht die Frau Böhm, aber ich weiß es nicht mehr. Das weiß sie wahrscheinlich. Das kann sein, dass sie eine dieser ersten Anrufe war bei mir und gefragt haben, was war denn in der Sitzung los? Denn es gab schon öfter, dass aus der Sitzung raus Informationen an die Presse gingen. Obwohl das ja nicht sein soll. Das ist ja eine nicht öffentliche Sitzung. Aber es gibt immer irgendwo Politiker, die wohl mit der Presse so gut kooperieren, dass sie auch schon während der Sitzung kleine SMS oder Mails verschicken. Tja, also es war jedenfalls schon bekannt.
Und dann kam die Veröffentlichung am nächsten Tag oder darauf folgenden Tag.
Ja, ich habe das dann halt so erzählt, wie es in der Sitzung war.
Wie Sie es mir jetzt auch erzählt
haben. Genau, mit diesen Reaktionen. Und mit dem ist, das ist nicht wichtig oder sie sind nicht wichtig, das hat der Schreiber ja gesagt. Das wurde dann auch vor allem aufgegriffen, dass man mir eben keinen Termin gegeben hat, weil ich nicht wichtig bin. Ich glaube, das hat die Leute dann auch ein bisschen aufgebracht, weil man als Landrätin ja doch Vertreterin der Bürger ist und nicht so einfach.
Aufgebracht, meinen Sie jetzt gegen Stolper oder gegen Sie? Aufgebracht?
Nee, gegen Stolper.
Mhm. Okay.
Weil man man ist doch sehr verbunden mit den kommunalen Vertretern. Und sieht in ihnen ein Sprachrohr, auch gegenüber München, dass ich noch nicht einmal einen Termin kriege, obwohl ich so lange im Parteivorstand bin, seit 1986 im Parteivorstand. Ne? Also war damals die Jüngste im Parteivorstand. Und es ist nicht so, dass wenn ich jetzt ein Anliegen habe und noch nie eins hatte, dass man einfach so sagen kann, naja, was will die jetzt? Ne? Das hat also mehr gezeigt, mit welcher Arroganz regiert wird. Ne? Und was so ein Ministerpräsident für wichtig erachtet, also nicht die Stimme des Volkes, eine Repräsentantin der Basis, die ist nicht wichtig, sondern, wer Merkel und Seehofer und die sind wichtig.